Liebe Gemeinde hier in Schopfloch, wir freuen uns, gemeinsam Gottesdienst feiern zu können mit Ihnen. Ich, Johannes Kepler, bin ja gebürtig aus Unteriflingen, würde allermeiste bekannt sein. Meine Frau Angelika, ursprünglich aus Hessen. Wir waren ja die letzten Jahre mit CFI in Nicaragua tätig, als Missionare und Entwicklungshelfer und haben dort auch viele Dienste im geistlichen Bereich machen können. Aber wir freuen uns jetzt, hier in der Heimat einen Gottesdienst mitgestalten zu können. Und unsere Tochter Lea, die ist jetzt noch zu Hause und wird dann im Anschluss im Gottesdienst in Oberiflingen mit dabei sein. In unserem Dienst in Nicaragua haben wir viele Dienste gemeinsam gemacht als Ehepaar und so wollen wir es auch heute machen. Ich werde durch den Gottesdienst leiten und die Angelika wird dann die Predigt übernehmen. Der Wochenspruch für diese Woche, der steht in Epheser 2, Vers 19, und da schreibt der Paulus an nichtjüdische Christen, also an Menschen mit ursprünglichem heidnischen Ursprung, und das hätte er genauso an uns Deutsche damals schreiben können, oder es gilt vielleicht auch für uns, weil wir auch nicht aus dem nicht- oder auch aus dem nichtjüdischen Hintergrund herkommen. Und um den Zusammenhang ein bisschen besser zu verstehen, was unser Wochenspruch sagt, möchte ich zunächst den Vers 12 aus dem Epheser 2 lesen, um zu verstehen, in welche Situation er reinspricht. Und in dem Vers 12 heißt es, da ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge außerhalb des Bundes der Verheißung. Das war die Ausgangssituation der Empfänger. Und dann schreibt er aber im Vers 19 in dem Wochenspruch von dieser Woche, jetzt aber in Christus Jesus, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Können wir da nicht staunen, was Gott uns anvertraut, wo er uns hineinnimmt, dass er uns liebt, dass er uns erwählt? Wir gehören zu ihm, zu seiner Familie, wenn wir in Christus Jesus sind. Er nennt uns Heilige und dürfen Teil seiner Familie zu sein. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum wir heute hier gemeinsam Gottesdienst feiern, weil wir in Gemeinschaft mit Gott leben dürfen und auch jetzt Gemeinschaft untereinander haben dürfen. Und über das Staunen über Gott wird es dann auch in der Predigt gehen, wenn wir den Psalm 8 betrachten und dort ja bestaunen dürfen, wie der David in Staunen kam über Gott, als er die Schöpfung betrachtet hat. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied, die Nummer 320, die Verse 1 bis 4 und 8. Nun lasset uns den Herrn Dank sagen und ihm ehren. Wir erheben uns. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beten den Psalm 100 im Wechsel in ganzen Versen. Wir finden ihn auf der Seite 740 im Gesangbuch. Psalm 100 auf der Seite 740. Jauchzet dem Herrn alle Welt, diene dem Herrn mit Freuden. Er hat uns gemacht, nicht wir selber, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Wir
zu seinem Thron
Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewiglich und seine Wahrheit für und für. Wir beten. Vater im Himmel, wir wollen dir jetzt Danke sagen, dass wir heute hier gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Wir wollen dir Danke sagen für die Freiheit, die wir hier haben in Deutschland, uns als Christen zu versammeln und dein Wort zu hören. Aber danke, dass du gegenwärtig bist, dass du selber da bist durch jeden Einzelnen von uns und durch deinen Geist und dass wir in deinem Wort dich gegenwärtig haben. Wir wollen dir danken, ja, für diese große Möglichkeit, dass du jetzt uns dienen möchtest, durch dein Wort, durch die Lieder, durchs Gebet und wir in der Gemeinschaft mit dir sein dürfen in diesem Moment. Wir wollen dir danken, ja, für jeden Einzelnen, der hier ist, der dich kennt und jetzt heute dich mehr und mehr kennenlernen darf. Und wir bitten dich, ja, mach uns offen zu hören, was du uns zu sagen hast. Dass wir immer wieder neu ermutigt und korrigiert werden für das, was du in uns hineingelegt hast. Danke, Vater, ja, dass du ein großer Gott bist, der uns nahe ist, dem wir wichtig sind. Ein Gott, der sich um uns kümmert, der uns kennt bis in die Tiefen, der genau weiß, was jeder Einzelne von uns heute mitgebracht hat und der da hinein das richtige Wort und die richtige Antwort hat. Und so befehlen wir uns jetzt dir an und vertrauen, dass du unser Leben prägst und veränderst. Wir denken auch an die Geschwister, die heute jetzt nicht unter uns sein können. Ja, sprich auch zu ihnen und sei ihnen Hoffnung und Freude an diesem Sonntag und lass sie getrost und gesegnet sein. Danke, Vater, dass wir jetzt mit dir rechnen dürfen. Wir beten weiter in der Stille. Amen. Wir hören jetzt die Schriftlesung.
Die Schriftlesung steht in Markus 4, Verse 35 bis 41. Die Jünger im Sturm. Am Abend sagte Jesus zu seinen Jüngern: Kommt, wir fahren zum anderen Ufer hinüber. Die Jünger schickten die Menschenmenge weg. Dann stiegen sie ins Boot, in dem Jesus noch saß, und fuhren ab. Auch andere Boote fuhren mit. Da kam ein schwerer Sturm auf, sodass die Wellen über Bord schlugen. Das Boot füllte sich schon mit Wasser. Jesus aber schlief im Heck des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und riefen: kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Da stand Jesus auf, bedrohte den Wind und befahl dem tobenden See: Still, gib Ruhe. Der Wind legte sich und es wurde ganz still. Warum habt ihr solche Angst? Fragte Jesus. Habt ihr denn immer noch kein Vertrauen? Da befiel sie große Furcht und sie fragten sich: Was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Wir singen vom Lied 503, Geh aus mein Herz und suche Freud, die Verse 1, 2, 7 und 8.
Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Es ist schön, heute in Schopfloch zu sein. Und als wir jetzt uns die weite Fahrt von Unteriflingen nach Schopfloch heute Morgen gemacht haben, sind wir auch durch die Felder gefahren. Und es ist, so wie das Lied auch sagt, unheimlich schön im Moment. Überall ist es gewachsen, die ersten Felder sind gedroschen. Man kann nur staunen darüber, wie Gott die Natur gemacht hat. Man sieht die Sonnenblumen gerade so schön blühen. Und ja, es ist einfach sehr, sehr schön. Wir möchten heute den Psalm 8 lesen. Die Psalmen sind ja sehr bewegende Texte, weil es emotionale Texte sind. Es sind die Antworten von Menschen auf Gott. Sie reagieren damit auf das, was Gott mit dem Menschen gemacht hat. Mal sind es Dankpsalmen, mal sind es Klagepsalmen. Es sind ganz persönliche Texte. Und es sind sehr bekannte Texte damals gewesen. Es war das Gesangbuch. Und man merkt es, die Psalmen sind die Texte, die im Neuen Testament am meisten zitiert werden. Das wundert nicht, weil ich glaube, so wie viele auch heute mit Liedern aus dem Gesangbuch oder die Jüngeren mit anderen Liedern leben, die einem immer wieder in den Kopf kommen, so war es auch damals. Diese Psalmen, die waren in den Herzen der Menschen. Es sind also emotionale Texte, in denen Gott geehrt wird, weil sich der Psalmist ganz Gott anvertraut. Bevor wir jetzt den Psalm 8 lesen, mal eine kurze Frage zum Nachdenken. Worüber haben Sie, habt ihr das letzte Mal über Gott gestaunt? Was hat Sie, was hat euch zum Staunen gebracht? Die Jünger in der Textlesung haben sicherlich darüber gestaunt, dass Jesus den Sturm gestillt hat. Das haben wir ja gehört. Das hat sie erschrocken. Aber was war es, was Sie zum letzten Mal in Staunen gebracht hat? Psalm 8, ein Psalm Davids, vorzusingen auf der Gittit. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht und über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Der König David staunt über Gott. Und er schreibt hier in allen Landen. Und ich dachte, das ist schon, er sieht Gottes Wirken in allen Landen. Dabei gab es damals eigentlich nur Israel, die Gott kannten. Aber er sieht schon Gottes Herrlichkeit in allen Landen. Wie kommt er dazu? Wie hat er die Idee, dass Gott überall ist? Wir wissen nicht viel über den Hintergrund von diesem Psalm. Wenn wir die Psalmen davor lesen, sehen wir, dass es Klagepsalmen sind. Da schreit er um Hilfe, kommt auch immer wieder in den Lobpreis, aber der Grund der Psalmen davor ist immer wieder, dass er seine Machtlosigkeit spürt oder auch, dass er spürt, ich bin es nicht wert, dass du dich um mich kümmerst. Aber vielleicht ist der Psalm eine Einführung quasi in den Psalm 9, in dem er konkret sagt, Gott, du hast mich gerettet, Gott, du hast mir geholfen. Und bevor er in dieses persönliche Danken kommt, staunt er einfach über diesen Gott. Und jetzt wollen wir mal betrachten, worüber staunt er denn konkret. Wir fangen an mit den Vers 2 und 3 oder mit dem Vers 3. Aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wenn wir jetzt auf Nicaragua zurückblicken, auf das letzte Jahr, da haben wir erlebt, wie die Regierung ihre Macht zeigte. Es war in Nicaragua so, dass diejenigen, die sich gegen die Regierung gewehrt haben, die irgendwas gemacht haben, manchmal nur eine Kleinigkeit, die sind ins Gefängnis gekommen. Viele sind verloren gegangen und auch heute sitzen noch viele, die eigentlich nichts Schlimmes getan haben, im Gefängnis. Er zeigte seine Macht damit, dass er Gewalt ausgeübt hat. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie Gottes Macht. Da steht hier, aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet. Wir sehen uns manchmal machtlos betreffs der Macht in der Welt und was da alles zugeht. Doch hier schreibt er so ganz klar, aus dem Mund der Säuglinge und Kinder. Da nimmt er die Geringsten in der Gesellschaft. Und worüber staunt David da? Er staunt, dass Gott seine Geschichte mit den Geringen schreibt. Und ich dachte, an was wird er wohl gedacht haben? Und vielleicht erinnern Sie sich jetzt, wenn Sie an David denken, da gab es mal eine Geschichte, ne? Wo er als Junge diesem Riesen Goliath gegenüberstand. Er war ein Junge. Es waren 7 Geschwister, die ältesten 3 waren schon in den Wehrdienst eingezogen worden. Sie standen im Kampf gegen die Philister. Und da war dieser kleine David, der gekommen war, um ihn Essen zu bringen. Noch ein Junge. Und auch damals standen die Israeliten diesen Philistern machtlos gegenüber. Sie dachten gegen diesen Goliath, der da stand und sagte, wer mit mir kämpft und gegen mich gewinnt, Dann sind wir eure Knechte, aber wenn wir gewinnen, seid ihr unsere Knechte. Und dieser Goliath war sich sicher, er ist der Stärkere. Und da kommt dieser Pimpf David an und sagt, hey, wir haben einen großen Gott an unserer Seite und wenn Gott es will, dann gewinnen wir auch gegen diesen Goliath. Und dann kommt es ja auch zu diesem Kampf, dann ist David nicht mal mit einer Waffenrüstung, tritt diesem großen Goliath entgegen, der sogar einen Waffenträger vor sich hat, der ausgerüstet ist mit einem riesigen Schwert. Und dieser Goliath, klar, der verlacht den David. Und er sagt, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. Und David schaut ihn an, der kleine David zum großen Goliath und sagt, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes, des Heeres Israel, den du verhöhnt hast. So lesen wir im 1. Samuel 17, 44 bis 45. Und was macht David? Er nimmt seine Steinschleuder, seine Waffe, die er kennt, schleudert einen einzigen Stein, trifft diesen Riesen und der stirbt. Nicht David hat die Schlacht gewonnen, sondern Gott hat mit einem Geringen diese Schlacht gewonnen. Und das tut Gott auch heute noch. Er schreibt seine Geschichte mit Menschen. Das ist nicht unbedingt, dass er seine Macht von oben zeigt. Ja, es gab die Sturmstillung. Da hat Gott eindeutig gezeigt, ich habe die Natur in meiner Hand. Aber das, worüber sich David wundert, ist nicht diese Art von Macht, sondern die Macht, die er in dem Kleinen hat. Und das ist, glaube ich, das, worüber wir auch immer wieder staunen können, wie Gott in Beziehung mit uns arbeitet, wie Gott in Beziehungen Menschen verändert. Auch das durften wir in Nicaragua Gott sei Dank erleben, wie Menschen Gott besser kennengelernt haben und im Glauben gewachsen sind, wie Menschen sich verändert haben, weil Gott in ihr Herz gekommen ist. Und das ist eine ganz andere Art von Macht, dass er nämlich den Menschen von innen her verändert. Es geht ihm um Beziehung. Und wenn wir die Weltgeschichte sehen, die passiert, wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, es waren immer wieder einzelne Menschen, durch die Gott die Weltgeschichte geschrieben hat. Da geht es nicht um Helden oder Nicht-Helden, wenn wir die biblischen Personen angucken. Abraham glaubte Gott, aber er zeugte trotzdem einen Ismael. Und auch David, wissen wir, hatte eine sehr dramatische Liebesgeschichte, die ihn eigentlich schämen, die uns schämen lässt über ihn. Es sind keine Helden. Die braucht Gott nicht, aber er braucht uns Menschen, so wie wir sind, mit unseren Stärken und Schwächen, um in seiner Welt, um seine Welt zu verändern, um mehr Menschen zu ihm zu ziehen. Und auch heute schreibt er seine Geschichte weiter mit uns, die wir hier sitzen, mit dem, was er, wer wir sind. Wir sind dabei nicht allein, sondern der Heilige Geist wohnt in uns und hilft uns. Warum nimmt er diese Art von Macht? Warum macht er das so? Und da ist Luther in seiner Ausdrucksweise sehr hart. Er schreibt dann, er macht es, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Der Luther nimmt hier vertilgt, in der Elberfelder steht, du bringst zum Schweigen, dass du zum Schweigen bringst, den Feind und den Rachgierigen. Und das, denke ich, ist das Erstaunliche. Es geht hier nicht den anderen einfach zu zeigen, ich bin der Mächtige, sondern den anderen in irgendeiner Art und Weise zum Nachdenken zu bringen, zum Schweigen zu bringen, in einer Form, dass er nicht mehr weiß, was die Antwort ist. Wenn mit Gewalt gekämpft wird, erzeugt es Gegengewalt. Wenn nicht mit Gewalt gekämpft wird, dann erzeugt es Nachdenken. Und das, was Gott will, ist, dass auch der Feind den Weg zu ihm findet. Darum macht er das. Er möchte den Feind zum Nachdenken bringen, weil er ihn auch mit Liebe gewinnen will und weil es ihm nicht nur darum geht, seine Macht zu zeigen. Das Erste also, worüber David staunt, ist, dass Gott seine Geschichte mit den Geringen schreibt. Das Zweite, David staunt darüber, dass er überhaupt den Menschen sieht. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und was ist das Menschenkind, dass du seiner ansiehst, so fragt er. Und davor sieht er den Himmel an. Man sieht richtig, er muss eine schlaflose Nacht gehabt haben, denn er geht raus, er staunt über den Himmel, er sieht die Sterne und den Mond und denkt, wow, wir haben es mit einem riesigen Gott zu tun. Und ich dachte, womit können wir die große Göttin denn vergleichen? Ich glaube, wir machen Gott auf klein. Wir sind es gewöhnt, dass er da ist, wir sind gewöhnt, wir können mit ihm reden und vergessen manchmal, dass wir es mit dem großen Gott zu tun haben. Und ich stellte mir so vor, da ist die eine Ameise, die geht immer ihren Weg. Es gibt ja so Ameisenstraßen und sie läuft da ihren Weg lang und plötzlich ist da ein Hindernis. Und sie guckt hoch und dann wird es so braun und schwarz gepunktet. Und dann muss sie ein paar Schritte zurückgehen und den Kopf ganz weit in den Nacken legen und sie sieht immer noch nicht, was da steht. Und dann muss sie noch ein paar Schritte zurückgehen und ihr Kopf wandert nach oben. Sie muss schon fast auf den Hinterbeinen stehen und dann sieht sie den Kopf von einer Giraffe. Weit weg, fast ein Fernglas muss sie nehmen. So klein ist die Ameise und so groß ist die Giraffe. Was wird das mit der Ameise gemacht haben? Wahrscheinlich wird sie Angst gehabt haben, gleich tritt sie auf mich drauf. Oder vielleicht die Ehrfurcht auch, jetzt muss ich mich aus dem Weg machen. Mich kann diese Giraffe bestimmt nicht sehen. Wir haben es mit einem großen Gott zu tun. Und dann das Wunder, er sieht den Menschen, Gott sieht den Menschen. Diese Giraffe guckt nach unten. Sie muss die Beine breit machen, damit sie überhaupt mit dem Kopf bis auf den Boden kommt. Und dann sagt sie, guten Morgen, Amalia, wie geht es dir? So dieses Bewusste, und ich glaube, die Ameise wird gedacht haben, wow, er kennt sogar, diese Giraffe kennt sogar meinen Namen. Wir haben einen großen Gott. Unsere Tochter sagte mal zu uns irgendwann, auch das lässt uns die Größe Gottes vor Augen malen, Mama, ich weiß jetzt, was die Sonne ist. Und ich dachte, aha, und was kommt jetzt? Die Taschenlampe Gottes. Da dachte ich, ja, das ist, die Sonne ist was Riesiges, ne? Aber für Gott ist die Sonne nur etwas, was er gemacht hat. Für Gott ist sie nicht groß. Wir haben einen großen Gott, lasst uns darüber immer wieder staunen. Und lasst uns darüber staunen, dass sich dieser Gott uns Menschen naht. Dass er zu uns kommt, dass er uns ansieht, dass er jeden Einzelnen, der hier sitzt, auch kennt. Also David staunt darüber, dass Gott den Menschen überhaupt wahrnimmt. Und dann staunt David darüber, dass Gott dem Menschen eine besondere Stellung gibt. Da lesen wir hier in dem Psalm, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht, über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan. Jetzt, vorher hat er den Blick auf den Himmel gehabt, jetzt sieht er die Erde und denkt, wow, es ist dieser Gott, der uns sogar eine besondere Stellung gibt. Und wir erinnern uns an die Schöpfung, als Gott den Menschen als einziges Lebewesen, als sein Ebenbild erschaffen hat. Der Mensch ist das einzige Wesen Gottes, was jetzt fühlen kann, was denken kann und was auch seine Gefühle ausdrücken kann. Wir sind die Einzigen, die Gott vermitteln können, dass wir ihn lieben. Er hat uns eine besondere Stellung gegeben. Und dann gibt er uns die ganze Schöpfung und sagt, passt auf sie auf. Dabei ist Gott mal wieder großzügig. Er sagt nicht hier, ich gebe euch einen Teil von den Tieren, sondern er gibt sie alle. Und auch darüber staunt David. Er sieht zuerst die Haustiere an, dann sieht er die wilden Tiere. Dann hebt er seinen Blick in den Himmel und sieht die Vögel. Und dann denkt er, ja, und nicht mehr nur die Vögel sind es, sondern auch die Fische, die Tiere im Wasser. Alles hat uns Gott gelegt. Gott ist ein großzügiger Gott, der uns alles gibt, egal ob klein oder groß. Aber Gott gibt im Paradies den Menschen diesen Auftrag. Was der Psalm uns hier nicht verrät, ist, wie der Mensch das machen soll. Und wenn wir heute die Natur angucken, ja, ich konnte staunen auf dem Weg von Unteriflingen her, was alles wächst, aber gleichzeitig hören wir und sehen wir ja auch Hungersnöte oder die Umweltverschmutzung. Wir sehen extreme Wettersituationen, Trockenheit, gerade im Osten von Deutschland im Moment auch. Wie ist es denn dazu gekommen? Dazu gekommen ist, dass der sündige Mensch es eben nicht schafft. Er hat den Auftrag im Paradies bekommen, die Welt zu pflegen. Dann hat er gesagt, ich will so sein wie Gott. Er musste das Paradies verlassen. Und damit war er nicht mehr in der Nähe von Gott. Die Welt ist verloren gegangen, weil der Mensch es ohne Gott einfach nicht kann. Und dann können wir uns wieder fragen, aber warum hat Gott uns sie denn dann gegeben, wenn er doch wusste, wir können es nicht? Und ich denke, ich kann hier keine pauschale Antwort geben. Auch der Psalm gibt sie nicht. Aber was führt uns die Welt vor Augen, dass wir es nicht können? Und was möchte Gott, dass wir Beziehung zu ihm haben? Dass wir zu ihm kommen und sagen, du, ich kann es nicht. Ich kann es nur mit dir. Herr, hilf mir mit dem, was ich zu tun habe. Herr, hilf mir mit dem auch umzugehen, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben. Dass wir zu ihm kommen. Und Gott, so ist Gott. Er nutzt es aus, die Schwäche des Menschen oder auch das, was der Mensch macht, damit er zu uns sprechen kann. Und das Erstaunliche in der Natur, das finde ich wirklich auch sehr bewegend, ist, dass die Welt immer noch seine Schönheit zeigt. Wenn wir im Frühjahr die vielen Blumen haben, die vielen Farben, wenn man sieht, mit wie viel Liebe und Detail er es gemacht hat, die vielen verschiedenen Tiere, die es gibt. Da ist nicht nur alles in Grautönen. Nein, da ist es bunt. Da ist nicht nur alles in einem Geräusch. Nein, da sind viele Geräusche. Da gibt es die muhenden Kühe, da gibt es die singenden Vögel. Gott hat seine Welt wunderbar gemacht. Sie spiegelt immer noch Gottes Herrlichkeit wider, obwohl wir Menschen schon vieles davon kaputt gemacht haben. Und Gott lässt es zu, dass wir diese Welt kaputt machen. Er hilft uns immer wieder, er lässt es zu. Warum? Das ist, was ich halt denke, dass der Mensch den Weg zu Gott findet. Und das Gute ist, die gute Botschaft ist, diese Welt, sie wird eines Tages vergehen. Und ich will damit nicht sagen, sie soll uns egal sein, ja? Sondern wir sollen sie pflegen und hegen. Aber wir werden es ohne Gott nicht schaffen. Aber Gott hat versprochen, er wird eine neue Welt machen. Und dann wird er mitten unter uns wohnen. Wir lesen es in der Offenbarung 21. Da sieht es Johannes der Apostel vor seinen Augen. Gott malt es ihm vor Augen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich hörte eine große Stimme vor dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Gott gibt uns eine besondere Stellung in der Welt. Wir füllen sie nicht am besten aus, aber wir haben die Hoffnung, dass das Beste kommen wird. Das Leben auf der Welt dient dazu, dass wir Gott kennenlernen, um eines Tages mit ihm ganz nah beieinander zu wohnen, wenn wir anerkennen, dass er der Herr ist. Auch darüber staunt David. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, worüber David noch nicht staunen konnte, aber worüber wir staunen können, weil wir einfach 3000 Jahre später leben. Was David sicherlich nicht wusste, ist, dass dieser Psalm schon auf Jesus hinweist. Er wird im Neuen Testament mehrfach zitiert. Und da kommt einmal der Paulus und einmal der Schreiber des Hebräerbriefs in Staunen darüber, dass Gott als Mensch auf die Welt gekommen ist, dass er sich kleiner gemacht hat als Gott. Er ist zu uns gekommen. Es ist, als ob sich diese große Giraffe, von der wir sprachen, in eine Ameise verwandelt, um mit der Ameise auf einer Ebene zu sein. Gott wird Mensch, um uns ganz nah zu sein. Und nicht nur, um uns nah zu sein, sondern um uns den Weg zu zeigen, dass wir wieder in Gemeinschaft mit ihm leben können, dass wir ihn wieder erkennen können. Warum macht er das? Warum? Will er uns mit dem Stock zeigen, so müsst ihr eigentlich leben? Oder was möchte er? Und das, die Antwort darauf steht in Johannes 3, Vers 16, im berühmten Vers. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott macht sich klein, wird Mensch, so wie wir, weil er uns liebt und weil er mit uns eben in diese liebende Beziehung gehen will. Sein Leben als Mensch ist nicht einfach. Wir wissen, er ist am Kreuz gestorben. Das hat ihn für die Ewigkeit gezeichnet. Er hat es nicht aus Pflicht getan, nicht um zu zeigen, wie tapfer oder groß er ist, sondern er hat es getan, eben um unsere Schuld, um unser Versagen ans Kreuz zu tragen, um uns die Möglichkeit zu geben, in Ewigkeit mit ihm zusammenzuleben. Der Mensch ist dessen sicherlich nicht würdig. Aber die Liebe Gottes ist es, die ihn dazu bringt. Er sieht uns an und denkt nur, ey, mit dir möchte ich in Ewigkeit zusammenleben. Ohne dich möchte ich den Himmel nicht haben. Darum ist er Mensch geworden, für jeden Einzelnen von uns. Und darüber können wir staunen. Gott wurde Mensch. Ein weiterer Punkt zum Staunen war das. Jetzt zum letzten Vers. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Da fasst David erneut sein Staunen zusammen. Er wiederholt den ersten Vers und sein Blick geht wieder über alle Lande. Und ich dachte, auch da, 3000 Jahre später, sind wir weiter. Wir wissen schon mehr. Als wir neulich Kubaner zu Besuch hatten, die ja ein Konzert in Unteriffling gegeben haben, einige haben es mitbekommen, vielleicht waren noch einige da, da konnten wir vorher mit diesen Kubanern, die wir kaum kannten, zusammen beten. Das hat mir eine Gänsehaut gegeben. Da dachte ich, man kennt sich kaum und man betet zum selben Gott. Das Evangelium hat sich inzwischen ausgebreitet. Damals war es Israel, wo Gott war. Und als Jesus kam und den Missionsauftrag gab, da erfüllte sich die Verheißung, die er einst an Abraham gegeben hat. Durch dich werden gesegnet werden alle Völker dieser Erde. Und inzwischen ist, glaube ich, in allen Landen gibt es Christen, mal mit Verfolgung, mal ohne Verfolgung, mit unterschiedlichen Glaubensstilen. Alle schlagen wir die Hände mal über den Kopf zusammen, wie der andere seinen Glauben lebt. Aber wir gehören alle zum Reich Gottes. Und auch das lässt mich staunen, wie das Reich Gottes sich in den verschiedensten Ländern durch große Schwierigkeiten ausgebreitet hat. Und es breitet sich weiter aus. Die evangelische Gemeinschaft oder die christliche Gemeinschaft wächst. Die Heilsgeschichte geht weiter. Und wie hat Gott die Heilsgeschichte geschrieben? Da kann man nur den Vers 3 wiederholen, mit den Geringen, mit den Verachteten, mit denen, die einfach sein Wort weitergegeben haben, durch Menschen. Und jetzt, wenn ich hier uns angucke, wir alle gehören in diese Heilsgeschichte dazu. Mit uns schreibt Gott seine Geschichte, nicht weil wir Helden sind, sondern einfach, weil der Heilige Geist in uns wohnt, wenn wir ihn angenommen haben. Lasst uns doch darüber staunen. Mich hat dieser Psalm, als ich ihn gelesen habe, sehr angesprochen, weil ich dachte, wow, das Staunen ist so eine Sache, die geht uns oft verloren. Wir beten, ach Herr, hilf uns da, Herr, hilf uns da, bitte hilf auch demjenigen oder ich habe ein Problem dort und dort, hilf mir in der Predigt oder so weiter. Unsere Nöte, die legen wir so leicht vorhin hin, aber dass wir darüber staunen, wer er ist und wie er es gemacht hat, ich glaube, das geht uns gerade in unserer Kultur manchmal verloren, weil wir auch so viel meinen zu können. Und ich möchte euch einladen, wenn Sie heute unterwegs sind, zu staunen über Gott, über das, was er in der Natur gemacht hat, zu sehen, wie viel Liebe sich in der Natur widerspiegelt und zu staunen, dass wir mit diesem Gott in Beziehung treten können. Amen. Vater, danke, dass wir über dich staunen dürfen. Danke für dieses Geschenk, dass du dich auf den Weg zu uns Menschen gemacht hast, dass wir dir nicht egal sind, sondern dass du einen jeden Einzelnen von uns siehst. Ja, und ich bitte dich, dass wir das Staunen wieder ganz neu lernen, das Staunen über dich, damit die Freude über dich und damit, glaube ich, auch die Selbstverständlichkeit, dass andere dich in uns sehen. Danke, dass wir mit allen Sorgen und Nöten zu dir kommen dürfen, aber Herr, lehre uns das Staunen. Und danke, dass du mit jedem Einzelnen hier deine Geschichte schreibst. Und ich bitte dich, dass wir immer offen sind, das zu hören, was du uns sagen möchtest. Danke, Herr. Amen. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Wir singen aus dem Lied 639 alle drei Strophen.
Yeah.
Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Vater, du großer Gott, wir danken dir, ja, dass wir jetzt diese Gemeinschaft mit dir erleben dürfen. Wir danken dir für dein Wort, für die Botschaft, die du an uns gerichtet hast. Wissen, dass du ein naher Gott bist, dass du uns liebst, dass du jeden Einzelnen kennst und unseren Weg kennst. Und wir danken dir, dass du ein Ziel bereitet hast für jeden Einzelnen von uns. Vater im Himmel, wir leben in einer Welt mit vielen Herausforderungen. Jeder Einzelne erlebt es auf ganz verschiedene Art und Weise. Und wir denken jetzt wirklich nochmal an die Kranken und Einsamen. Herr, du weißt, wie es ihnen geht, wie sie an vielen Teilen des Lebens nicht mehr teilnehmen können. Und wir möchten dich bitten, dass du sie segnest, dass du ihnen tiefen Frieden in dir schenkst und dass du Menschen an ihre Seite stellst, die Anteil nehmen in ihrem Leben und auch Mut machen im Glauben und helfen durchzutragen. Du weißt um die vielen Fremden in dieser Welt und auch in unserem Land. Herr, hilf uns, die Fremden aufzunehmen und ihnen ein Licht sein, das sie zu dir führt. Gib uns Weisheit, ja, da einen Weg zu finden, dass Menschen, die zu uns kommen, zu dir finden. Lass uns da als Kirche, als Christen, als deine Boten, ja, diese Chance nehmen und Wege finden. Herr, du weißt um die Politiker, die große Verantwortung tragen in unserem Land und in vielen anderen Ländern. Da wollen wir dich besonders bitten, dass du unseren Politikern Weisheit gibst und dass darunter immer wieder Menschen sind, die sich von dir leiden lassen und auch unser Land einen guten Weg nach deinem guten Willen führen und auch unser Land so ein Segen sein darf für andere Menschen. Wir hören von vielen Menschen, die in Kriegs- und Krisengebieten leben, Herr. Danke, dass wir das derzeit in unserem Land nicht erleben müssen. Aber wir befehlen dir die Hilf- und Schutzlosen an und bitten dich, dass viele zu dir finden und Frieden finden mit dir inmitten ihrer schwierigen Situation und so Hoffnung über dieses Leben hinausfinden, die einen Grund in dir hat. Wir bitten dich aber auch, dass Frieden werden darf, wo das möglich ist und dass wir dazu beitragen, dass Frieden werden darf und dass da weise Entscheidungen getroffen werden weltweit. Und gib uns Weisheit, wie wir daran teilnehmen können. Und du weißt, wie viele Millionen Christen verfolgt werden in dieser Welt, weil sie sich zu dir bekennen. Auch das ist uns heute fremd hier in Deutschland. Wir danken dir für die Freiheit, die wir haben. Und so möchten wir die verfolgten Christen besonders anvertrauen, dass sie in allem, was sie erleben, erfahren, dass du ihnen nahe bist. Und möchten dich bitten, dass auch die, die ihnen Böses antun, durch ihr Zeugnis zu dir finden und die verfolgten Christen Trost und Hoffnung haben in dir. Danke, Vater, für die Gemeinschaft, die wir hier haben dürfen in unseren Orten, für die Mitarbeiter, für die verschiedenen Kreise, die es gibt. Und da wollen wir dich bitten, dass du uns hineinnimmst in deinen Dienst und durch uns andere Menschen gesegnet sein werden. Und dass wir auch jetzt in diese neue Woche gehen, mit dem Blick auf dich, über dich zu staunen und dir dankbar zu sein und uns von dir gebrauchen zu lassen. Hab Dank, großer Vater, für diesen Tag. Amen. Vater unser in dem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen von dem Lied Nummer 940. Aus diesem roten Buch, Nummer 940.
Musik.
Es gibt jetzt noch Folgendes bekannt zu geben. Das Opfer vom letzten Sonntag in Höhe von 274 Euro, betrug 274 Euro. Und ja, war für die Jugendkooperation bestimmt, die Jugendkooperation IFJUKO. Das Opfer vom heutigen Sonntag ist für die Aufgabe der eigenen Gemeinde bestimmt und es wird vorwiegend über die Baumaßnahmen vom Gemeindehaus in Schopfloch und der Pfarrscheuer verwendet. Dann wird auch noch freundlich eingeladen zum gemeinsamen musikalischen Gottesdienst am kommenden Sonntag in Oberiflingen um 10.15 Uhr und die Leitung wird die Deborah Kohler haben. Im Anschluss von dem Gottesdienst wird noch eingeladen zum Kirchencafee. Da sind alle herzlich eingeladen. Und wir haben noch an die Ausgänge ein bisschen Informationsmaterial von CFI ausgelegt. Da kann sich jeder bedienen. Ich habe ja am Eingang erwähnt, dass wir die letzten Jahre in Nicaragua waren als Missionare und Entwicklungshelfer und wir waren entsandt durch CFI und sind jetzt vorübergehend in Deutschland und geplant ist für uns als Familie, dass wir gegen Ende des Jahres wieder ausreisen, wieder von CFI entsandt werden und vermutlich nach Kolumbien, sodass es auch wieder in Richtung Lateinamerika gehen wird für uns, wenn der Herr weiter den Weg bestätigt, wo dann Sprache und Kultur doch auch manches ähnlich sein wird wie in Nicaragua. Wir mussten ja nicht ganz freiwillig Nicaragua jetzt im März verlassen, aber wir sind froh, dass es jetzt, so wie es aussieht, schon wieder in die Richtung geht, wo wir ungefähr waren. Und da möchten wir uns auch noch ganz herzlich bedanken für die Unterstützung, die wir von der Landeskirche hier aus Schopfloch und Oberiflingen bekommen. Ja, wir fühlen uns Teil dieser Gemeinde und es ist für uns draußen in der Mission immer ein sehr großer Rückhalt, zu wissen, dass Geschwister die Aufgabe im Gebet mittragen und dass man auch oft ganz praktische Unterstützung durch Finanzen bekommt. Vielen Dank für diese Aufgabe oder für diese Beteiligung. Jetzt erheben Sie sich aber bitte. Aus der Gemeinde ist verstorben Frau Lore Bauer im Alter von 79 Jahren. Die Beerdigung war gestern hier in Schopfloch. Wir befehlen die Verstorbenen in Gottes Hand und vertrauen auf das Wort der Heiligen Schrift. Unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tode und Lebendige Herr sei. Wir beten. Herr Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. In deine Hände legen wir Lore Bauer. Sei du bei ihren Angehörigen in der schweren Zeit, die vor ihnen liegt. Schenke ihnen den Trost deiner Gegenwart. Amen. Und ich spreche jetzt noch den Segen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen.